BR Heimat. Habe die Ehre.
Und die Ehre hat Tom Fiewig im Studio Nürnberg von BR Heimat. Begrüße Sie an diesem Montagvormittag. Ein Bauernhof in Franken von den 70er Jahren bis heute. Wie behauptet sich eine Familie angesichts des Strukturwandels in der Landwirtschaft? Wie gestaltet sich das Zusammenleben mehrerer Generationen auf dem Hof? Unter anderem davon erzählt der geborene Mittelfranke Fritz Stiegler ungeschönt und unsentimental in seinem neuen Buch »Verdammt harte Nüsse – Ein Bauer sucht seinen Weg«. Der Autor tut das mit Hintersinn und Humor, aber immer auch mit dem bangen Blick auf das Gedeihen der nächsten Haselnussernte. Denn Fritz Stiegler ist eigentlich Haselnussbauer, so etwas wie ein Pionier in Gonnersdorf im Landkreis Fürth in Mittelfranken. Wenn die Arbeit auf dem Hof getan ist, dann schreibt er nicht nur, aber auch Bücher, Texte aber auch für Lieder und sogar Musicals. Dabei liegen ihm besonders die Geschichten und die Menschen seiner Umgebung am Herzen. In seinem Buch »Verdammt harte Nüsse« geht es um althergebrachte Gepflogenheiten, ebenso wie über Rückschläge im Leben und wie man mit ihnen umgeht, und um den ungewöhnlichen Lebensweg eines Landwirts, der sich als Autor immer wieder neu erfindet und sich schließlich auch seinen Lebenstraum erfüllt hat, die Besteigung des Kilimandscharo. Ich freue mich auf unseren heutigen Ratsch am Vormittag mit Fritz Stiegler. Einen ganz besonderen Fritz wollen wir heute näher kennenlernen, den Menschen Fritz Stiegler, bekannt als Haselnusspionier aus Gonnersdorf oder Gonnersdorf auf Hochdeutsch im Landkreis Fürth einerseits. Andererseits ein Mann des Wortes, des Gesprochenen sowieso, da ist er oft ziemlich gradau und liebenswert fränkisch, aber seit geraumer Zeit auch des geschriebenen Wortes, das aber oft auch noch durchaus hörbar wird als Libretto für Musicals zum Beispiel. Also nicht nur zum Lesen, sondern auch zum Singen geeignet. Habe die Ehre, Fritz Stiegler. Grüße Sie.
Ich Sie auch.
Schön, dass Sie da sind. Das letzte Mal, als wir länger miteinander gesprochen haben, das war noch in Corona-Zeiten, heute zum Glück von Angesicht zu Angesicht. Und wir haben Anfang August. Wenn ich jetzt über die Straßen hier in Westmittelfranken fahre, habe ich meistens immer irgendein Mähdrescher oder ein riesiges landwirtschaftliches Fahrzeug vor mir, wo ich mich nicht mal traue zu überholen, weil der schon so eine Überbreite hat. Und dann frage ich mich immer, wo fährt der die vielen Kilometer hin? Weil der fährt dann meistens so 15 Kilometer vor mir her. Und dann denke ich, aber von Feld zu Feld ist doch nicht so weit, oder? Ist das normal?
Ja, das hat sich geändert. Also wie ich nur ein junger Bauer war, da sind die Äcker drumherum gewesen. Ne? Mhm. Und durch den Strukturwandel fahren die Leute, die Bauern jetzt immer weiter weg. Also es wird immer weiter weggepachtet und auch versucht, durch die Biogasanlagen brauchen die Leute und durch die Kresenkuhbetriebe, da braucht man Fläche und da muss man halt weiterfahren. Das hilft alles nichts, aber die Maschinen sind auch schneller geworden, sind breiter geworden. Das ist
breiter vor allem, ja.
Ob das alles jetzt immer schön ist, das ist dahingestellt, aber zu unserer Zeit damals ein bisschen einfacher.
Und oft habe ich auch schon gehört, dass die Maschinen gar nicht am einzelnen Landwirt gehören, sondern das ist quasi, man kann das buchen und dann kommt derjenige und fährt über das Feld halt wie so ein Auftrag. Und dann deswegen muss er dann anschließend 20 Kilometer weiter wieder zu einem anderen Feld, wo er gebucht ist.
Ja, da hat sich enorm viel geändert. Früher hat jeder seine Maschine selber gehabt und dann hat man Maschinengemeinschaften gemacht und jetzt mittlerweile ist es so, dass es ein Lohnunternehmen gibt und die stellt die Maschinenkette dann zur Verfügung und hat die Arbeiter dabei und dann kommt der Maishäcksler, häckselt alles weg, dann der Zuckerrohrvollender kommt. Das, was früher in 3 Wochen passiert ist, das passiert jetzt in einem Tag. Aber da muss aber auch die Ketten hin noch stimmen. Da müssen das muss alles getaktet sein. Ne? Und enorm viele junge Leute, die dann am Schlepperdrom hocken und den ganzen Tag hier und her fahren, als auf dem Ackernaus, dann wieder aufs Ziel und aus, wieder am Ackernaus, wieder aufs Ziel und aus. Ne? Also ich möchte das nicht mehr machen. Also als Junior, da bin ich vom Bulldog nicht runtergekommen und jetzt als Senior, da will ich am Bulldog nicht mehr so gern auf. Ne? Also es hat sich einiges geändert.
Sie sind ja mit dem Bulldog auch schon mal so quer durch Europa gefahren, mehr oder weniger, oder?
Ja, die schönste Tour, was wir mit dem Bulldog gemacht haben, das war 1983. Mit ein paar Freien sind wir da auf Zermatt gefahren.
In die Schweiz?
Ja, also mit einem 45 PS Geräteträger und einem Wagen hinten dran, da wo wir geschlafen haben. Und der Gerätedrescher, der hat ja hinten im Motor unter die Hinterräder und vorne hat er so Pritschen drauf. Und da haben wir Vorräder drauf, weil wir gewusst haben, dass der Transport von Personen auf dem Wagen nicht erlaubt ist polizeilich. Und dann haben wir immer gesagt, wenn die Polizei kommt, dann tun wir schnell unsere Vorräder runter und dann fahren wir auf der Straße wieder Stiegel und dann loben wir es wieder auf. So sind wir über die Grenzen lieber kommen, ne?
Da gab es noch Kontrollen, oder, an den Grenzen? Oder zumindest halbwegs
ja,
jemand, der mal aufgeschaut
hat? Ja, die haben alle gelacht, die haben uns alle rübergelassen. Die schlimme Kontrolle, die war dann, haben wir es dann, wie wir wieder heimgekommen sind in Eichstätt, da sind sie gleich mit ein paar Polizeiautos gekommen. Mhm. Haben aber alle eine Strafe gekriegt damals. Ne?
Tatsächlich, weil sie keinen Führerschein gehabt haben, oder?
Naja, die Beförderung von Personen auf der Ladefläche eines Anhängers ist verboden, ne?
Personenbeförderungsführerschein.
Genau, aber das war damals alles so eine Grauzone. Und die Polizei, die hat nicht recht gewusst, für was, dass die uns da eine Strafe gibt. Also es ist eine Strafe gekommen, aber für was haben wir, wissen wir heute noch nicht. Und der Fahrer hat zweimal so viel zahlen müssen. Der hat halt das Pech gehabt, dass er halt gerade in dem Moment draufgeguckt war.
Warum Sie da in die Schweiz gefahren sind, darüber werden wir noch sprechen heute bei Habe die Ehre. Jetzt im wahrsten Sinne mussten Sie sich auch vom Acker machen, um hierher ins Studio zu kommen?
Ja, momentan ist am Acker nicht schön bei uns, ne, weil wir einfach den ganzen Tag gießen müssen. Ne. Unsere Haseln ist die braune Wasser. Da haben wir ein paar Jungpflanzen, also 600 Pflänzli haben wir frisch gepflanzt. Und da, wenn wir nicht alle 4-5 Tage gießen, dann sind die kaputt, die halten die Temperatur nicht aus. Ne. Aber so ist jetzt am Acker so ruhig, dass wir fast nichts machen können, weil wir nicht säen können, wir können auch nichts arbeiten. Der Pfluch packt nicht an, es geht nichts auf. Also es ist so trocken, wie es noch nie war.
Und die Ernte steht dann aber auch schon langsam vor der Tür, oder?
Die Ernte ist schon lang rum.
Tatsächlich?
Ja.
Also von den Haselnüssen meine ich.
Die Haselnussernte, ja, die steht vor der Tür. Da dauert es jetzt nur 4 Wochen, dann werden die ersten Sorten fallen. Und heuer geht alles schneller. Und das Getreide, das ist Mitte Juli schon alles weg gewesen.
Genau,
der Weizen,
ja.
Mhm. Es ist noch nie so bald droschen worden wie heuer.
Den Eindruck hatte ich auch tatsächlich, ja.
Und
wenn Sie auf dem Traktor sitzen, so ging zumindest mal die Mähe, haben Sie irgendwo eine Stereoanlage installiert und hören die Programme des Bayerischen Rundfunks?
Ja, also B5 höre ich momentan viel, manchmal B4 Klassik. Und wenn man dann zu viel Mittelaltermusik kommt, dann schalte ich da schnell wieder um. Und jetzt suche ich heute das erste Mal, dass ich im Auto das BR Heimat reinbracht habe.
Jawohl, genau, das finde ich sehr empfehlenswert.
Hat mir gefallen, die Sendung. Also das wird jetzt wahrscheinlich mein nächster Favorit werden.
Dann machen wir auch so eine, damit möglichst viele zuhören und die spannend finden. Sie haben Ihren landwirtschaftlichen Betrieb, so sagt man ein bisschen gestelzt immer, gell? Aber eigentlich ist er Bauernhof.
Ist er Bauernhof,
und
genau.
Genauso macht man auch immer, wenn man ganz korrekt sein will, spricht man vom Landwirt, aber eigentlich ist es der Bauer.
Ja, mir kann Landwirt sagen, wenn man ein bisschen gestelzter sein will. Mhm. Ne?
Aber ist das Bauer, ist das ein bisschen abfällig oder finden Sie das ist ein
Je nachdem, wie selbstbewusst das man ist.
Okay.
Ne? Also ich finde Bauer eine schöne Bezeichnung. Ich fühle mich ja als Bauer viel mehr als wie als Landwirt. Ne? Landwirt, das ist ein Wirt sein und ein Landhof. Ne, der Wirt bin ich nicht, aber Bauer bin ich. Und das ist doch einfach was Wunderschönes, ein Bauer zu sein.
Von der Ausbildung her sind Sie Landwirtschaftsmeister.
Meister, genau.
Genau,
ja.
Da gibt es nichts mit Bauer. Aber Ihr Untertitel von Ihrem neuen Buch, Ein Bauer sucht seinen Weg,
ja.
Da haben wir es ja wieder. Und die verdammt harten Nüsse, das ist der Haupttitel, die haben wir auch schon kurz erwähnt. Sie sind Haselnussbauer. Nicht ausschließlich, aber vor allem. Und jetzt sind Sie 64, glaube ich,
ja.
Aktuell. Das heißt, für einen Bauern sehr oft noch kein Alter für den Rückzug ins Private. Oder?
Es gibt eigentlich auf einem normalen Bauernhof überhaupt keinen Rückzug ins Private. Wie ich den Hof übernommen habe von meinem Vater damals mit meiner Frau zusammen, da war ich 25 Jahre alt und meine Frau war 21 Jahre.
So fängt Ihr Buch im Übrigen an.
Ganz genau, so fängt es an. Und vor 2 Jahren haben wir übergeben. Damals, wie wir den Hof übernommen haben, da hat uns der Notar 2-mal hinausgeschickt vor die Tür und hat gesagt, wir sollen draußen weiter streiten. Ne?
Weil wer hat da mit wem gestritten?
Das war mit meiner Mutter, das war schwierig da, ne? Wie man den Hof da aufteilt, das Haus dann übergeben tut. Ne? Wir haben ja auch Wohneinheit braucht und dann hat es auch Streiterei ein bisschen gegeben, weil meine Mutter, die hat ja das ganze Haus befähigt. Überall war da ein bisschen was von ihr.
Okay.
Ne? Und ich Schlafstumm war oben und die Küchen war unten, das Bad war natürlich oben, hat es ein Nähzimmer gehabt, das wo auch Oma war. Und wir hätten dann so dazwischen drin reingeschustert werden sollen. Ne? Und das hat meiner Frau natürlich hinterher nicht passt und mir auch nicht. Das muss man sich mal vorstellen. Meine Mutter hat die Idee gehabt, dass wir unser Schlafzimmer neben ihrs machen. Da war 10er Mauerwerk dazwischen. Ne?
Gut,
da hätten wir heute noch keine Kinder, wenn wir das gemacht hätten. Das wäre ein Ding der Unmöglichkeit. Und die Begründung von meiner Mutter war damals, da war Balkon außen, ne? Dass man die Betten gemeinsam lüften kann. Das war ihre Begründung dafür.
Also sehr praktisch gedacht, sehr pragmatisch. Aber
der Balkon, der war für die Katz. Der war für Blummer da und fürs Bettenlüften. Und der Bauer hat sich so und so nicht auf dem Balkon ausgehockt, weil da hätten die Nachbarn ja Sohn können, der arbeitet nichts.
Ja, genau. Und wie haben Sie das Problem letztendlich dann gelöst mit dem Schlafzimmer?
Ja, das war ein Heckmeck. Und dann ist letztendlich vor dem alten Bauernhaus, wo wir da gehabt haben, das hat 350 Quadratmeter Wohnflächen gehabt, gell? Also es war Platz genug da. Jetzt, da ist dann meine Oma runtergewandert, den ersten Stock, die Mutter von meinem Vater. Und dann haben wir hinten ganz im Eck an der Straßenseite drei Zimmerli gehabt, wo wir dann uns einquartiert haben, meine Frau und ich. Und da hat meine Mutter nur drauf bestanden, dass wir da nicht ein Tier reinmachen, sondern einen offenen Torbogen reinmachen. Denen, ne? Und da hat es schon viel Konflikte gegeben damals. Und
hat es was zu tun gehabt mit, dass sie die Kontrolle ein bisschen abgeben musste und das nicht wollte?
Na, das will ich nicht einmal sagen. Das war eigentlich dasselbe Problem, was sie mit ihrer Mutter, mit ihrer Schwiegermutter, wie die eingeheiratet hat, auch gehabt hat. Mhm. Ne? Aber da waren es andere Umstände, da war Krieg in der Zeit und Nachkriegszeit und die haben sich wunderbar verstanden. Die haben es nicht anders gekannt, dass das alles nicht lebenswert aufteilt worden ist, sondern zweckmäßig. Hm. So war das Bauernhof beieinander früher. Ne?
Und Mutter und Oma haben das eigentlich geschmissen, den ganzen
Tag? Die haben das geschmissen und haben dem Haus drin in Donau gegeben, die zwei. Die haben immer zusammengehalten, die zwei. Ne? Da hat es nie eine Diskussion gegeben. Und die Mannsbilder, die waren halt im Außenbereich tätig. Ne? Also am Acker und im Stall waren wir ja alle gemeinsam. Aber also das habe ich mit meiner Frau dann schon so hingebracht, dass das halbwegs passt hat. Aber so richtig glücklich ist meine Frau mit ihrer Situation, als er die ersten Jahre nicht war.
Ich habe die Ehre auf BR Heimat. Zu Gast ist Fritz Stiegler, Landwirt mit literarischer Ader. So wird er oft bezeichnet zumindest. Aber in erster Linie geht es jetzt um die Haselnüsse. Wir haben vorhin gesagt, in welcher Situation wir gerade sind. Es ist viel zu trocken, aber die Ernte steht trotzdem vor der Tür. Die Haselnuss ist bei uns aber durchaus heimisch, oder? Oder hat die erstmal jemand hier importieren müssen?
Die Haselnuss gibt es ja immer bei uns.
Ja, ne?
Also in jedem Garten steht der Haselnussstrauch und in jeder Hecke steht eine. Und dann jedes Autobahnbegleitgrün, das mit Haselnuss versetzt. Ne?
Ich merke es auch schon meistens im Februar, weil nämlich die Pollen rumfliegen und ich habe, glaube ich, eine Allergie gegen diese Haselnusspollen.
Oh, ja.
Das ist das Einzige. Aber die Walnuss, glaube ich, die kommt von weiter her. Ne? Die kommt, glaube ich, irgendwie aus Asien. Die haben die Römer erst mitgebracht.
Ja, die ist auch viel empfindlicher nur wie die Haselnuss.
Genau. Aber trotzdem, die Ernte und die Produktion von Haselnüssen ist bei uns in Deutschland gar nicht mal so üblich. Das meiste kommt, glaube ich, von außerhalb.
Also 70% vom Weltmarkt beliefert die Türkei.
Die Türkei?
Genau, 13% hat Italien, das Piemont ist da so bekannt. Mhm. Ne? Und dann haben wir noch Polen, USA, Aserbaidschan und Exoten, ein bisschen Chile, Argentinien mittlerweile, wo Ferrero da expandiert. Und dann das Land, wo eigentlich extrem viel Nüsse importiert und die Industrie da hockt, die Bauer selber fast nichts an. Also das passt schon hinter vorne zusammen. In Deutschland, glaube ich, haben wir um die 300 bis 350 Hektar Haselnüsse. Also nicht unbedingt steigende Tendenz, obwohl das wirklich eine lukrative Kultur ist, wenn das Wetter passt.
Und dass wir nicht fähig sind, den eigenen Bedarf quasi anzubauen an Nüssen, ist das nicht Armutszeugnis auch eigentlich?
Ja, das hängt schon auch mit dem Weltmarkt zusammen. Ne? Also Deutschland könnte jetzt nie zu den Gegebenheiten produzieren, wie es die Türkei macht. Hm. Da haben wir überhaupt keine Chance, den Weltmarkt zu bedienen und die Fabriken zu bedienen. Die würden das nicht zahlen, was wir brauchen. Ne? Aber die Marktlücke, was wir da haben, jetzt am Hof aufgebaut haben, durch die Manufaktur, was wir haben, durch das, dass der Junior Nougat herstellt und Produkte macht, die wo einfach aus Haselnuss generiert werden, haben wir natürlich jetzt schon ein wenig so ein Alleinstellungsmerkmal. Und da können wir auch den Preis bestimmen. Ne?
Mhm. Und Sie verkaufen Ihre Haselnüsse dann vermutlich so ein bisschen um den Schornstein herum, also in Franken, oder wie weit ist Ihr Kundenkreis?
Das ist unbegrenzt, also das geht in ganz Deutschland. Das mittlerweile ist ja das Internet in Gonnersdorf auch schon angekommen bei uns. Ne?
Das heißt, man kann bei Ihnen inhaltsreiche Nougat-Creme bestellen.
Genau, Nutella, das Wort nehmen wir gar nicht in den Mund, ne? Ja. Weil das ist ein Zuckerprodukt. Es ist extrem viel Zucker drin.
Und das Ihrige, das zeichnet sich aus?
Extrem wenig Zucker. Also wir haben 60% Nussanteil drin und kein Palmöl, keine Emulgatoren, also nichts, was nicht neigert. Das einzige Fremde, was bei uns drin ist, ist der Schokolade. Und da hat mein Sohn auch geschaut, dass er irgendwie einfach was Hochwertiges mit reinpacken kann. Ne? Mhm, und das bewährt sich auch, weil halt dann auch die Sterneküche da auch zugreifen. Alexander Herrmann zum Beispiel. Ne?
Den beliefern Sie?
Den beliefern wir. Ne? Mhm. Und das aber da muss man natürlich halt auch extrem viel Qualität, extrem gute Qualität liefern. Und das heißt aber auch viel Arbeit, viel Ausschussware, wo man raussortiert dann von den Nüsse her, dass man sehr gut aufpasst. Ne?
Das heißt, jedes Jahr ist auch so ein bisschen Hoffen und Bangen. Und wenn man Ihr Buch liest, dann zieht sich das auch ein bisschen durch das Buch durch, weil neben der eigentlichen Handlung, die biografisch ist, kommt immer mal wieder so eine zweite Ebene rein, wo Sie sich Sorgen machen, ob das mit der Bewässerung und mit dem Überleben der Nüsse überhaupt so klappt.
Ja, ich beschreibe eigentlich quer durch das Buch, durch das Jahr 2022, da wo wir einen Ausfall gehabt haben von 75%. Da haben wir bloß ein Viertel Ernte gehabt und die anderen Landwirte, wir kaufen ja in Franken und im Dachauer Gebiet auch Nüsse zu. Das war nie lange, was wir selber produzieren. Mhm. Und die haben auch alle nichts gehabt. Also das war extrem ja für uns. Das
Woran
war ganz. Kann man nicht einmal sagen, das war extreme Trockenheit auch 2022.
Auch schon.
Und dann ist die marmorierte Stinkwanze das erste Mal so massiv eingewandert als ein Schädling aus Asien.
Klingt schon ungemütlich.
Ja, klingt
unsympathisch.
Unsympathisch. Und dann kann es aber auch daran gelegen haben, dass wir im April fast zwei Wochen lang so eine Frostperiode gehabt haben, so Spätfröste, da wo es 4, 5, 6 Grad gehabt hat. Und da sind die Nüsse dann teilweise je nach Sorten schon sehr empfindlich.
Hm. Und die kann man schützen vor Frost und vor Eis mit Wasser?
Ja, kann man schützen, aber wir haben jetzt 10 Hektar, das sind 5000 Bäume. Und wenn wir das so machen würden, als wie im Obstbereich, dass wir oberflächig die Blüte benetzen mit Wasser, würde die Nussblüte nicht aushalten. Ne? Mhm. Das heißt also, wir müssen da einen ganz anderen physikalischen Vorgang nutzen, also wir den Boden benetzen und gießen da über Nacht 53 Liter Wasser am Quadratmeter hin und das mal 100.000, weil 10 Hektar sind es. Da kann man sich ja mal ausrechnen, was wir da für Wassermengen brauchen. Es gehen da 270 Kubikmeter in der Stunde gehen da durch die Pumpen durch. Und das schaut aus dann, wenn das wie alles im Wunderland am nächsten Tag. Mhm. Also wenn das früh gefriert, da ist ja die Hauptfrostzeit früh, wenn die Sonne aufgeht. Das ist ein Gedicht, das anzuschauen, weil es wäre mir viel lieber, es wäre nicht so. Mhm. Und das Wasser, wenn das gefrieren tut, entwickelt es am meisten Energie. Und diese Energie steigt als Wärme dann nach oben und nimmt uns dann ein paar Grad runter. Ne?
Aha, okay. Und jetzt im Sommer wäre es günstig, aber da geht es eher darum, den Erdboden nass zu machen, damit die Pflanze überhaupt genug Wasser bekommt.
Also wir gießen heuer seit April.
Hm.
Und jetzt haben wir natürlich im Juni dann diese Hitzeperioden, die mit 7, 38, 39 Grad, das hält die Natur irgendwann auch nicht mehr aus. Und da kommen wir irgendwann auch nicht mehr nach mit Gießen. Ne?
Hm.
Das kann man nicht mehr kompensieren, was da an Verdunstung da ist und ja, also da ist man ein bisschen mulmig vor der Zukunft.
Das heißt, der Klimawandel, der ist da bei Ihnen ganz konkret spürbar.
Merken wir schon lange, dass der Klimawandel spürbar ist.
Hm. Ihre Anlage ist nicht nur ein Bauernhof, sondern es ist auch ein Experimentierfeld in Sachen Haselnuss.
Ja, Das wird immer ein Experimentierfeld bleiben. Das, wie wir angefangen haben 2006, haben wir mit 4 Hektar angefangen. Und das ist von der EU damals gefördert worden. Und wir haben ja vorher Tabak gebaut. Und die Subventionen sind weggestrichen worden. Da haben wir jetzt ein Händeringen gesucht, dass man für die aufhörenden Tabakbauern eine Alternative sucht.
So sind Sie auf die Nuss gekommen?
So sind wir auf die Nuss gekommen. Mhm. Da haben wir 2 Alternativen gehabt. Das eine wären Heilkräuter gewesen und das andere Haselnüsse. Und da habe ich mich dann damals recht interessiert dafür. Meine Frau war eigentlich strikt dagegen, dass wir das machen. Die war überhaupt nicht begeistert.
Das ein zweites Mal schon.
Ja, da war ich, das habe ich dann wirklich durchgesetzt, dass wir es machen. Und meine Frau hat gesagt, jetzt haben wir den Tabak aufgehört. Und dann jetzt einmal was wieder her, was so viel Arbeit macht. Und die Amtspersonen haben alle gesagt, das macht bei Weitem nicht so viel Arbeit, ne? Und da habe ich dann festgestellt, dass Frauen immer wieder mal auch recht haben. Also wir haben jetzt die gleiche Arbeit wie mit dem Tabak. Es hat sich von derer Seite her nichts geändert, aber hätten wir die Haselnuss nicht gemacht, dann hätte der Sohn in der Form den Hof wahrscheinlich nicht übernommen. Hm. Da wäre man viel zu klar gewesen.
Aber im Endeffekt gibt es da vermutlich auch so eine Anlaufphase erstmal, bis die Pflanzen soweit sind. Wie lange hat das gedauert?
Ja, das dauert 7 Jahre, bis das halbwegs ein bisschen Erträge wirft. Und das war auch gut am Anfang. Wir haben auch so viel Lehrgeld gezahlt, was da an Schädlinge reingekommen sind, wo wir es auch nicht gewusst haben. Es gibt keine Literatur über den Anbau drüber. Also wir sind im Blindflug in den Haselnuss da, sind wir da reingeflogen in das Versuchsfeld und dann immer wieder nachpflanzen müssen. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie wir die ersten Pflanzen geguckt haben und dann ist da eine Krankheit drin gewesen. Da haben wir Felderrundfahrt gehabt, Rossendorfer Kerber, da waren 30 Bauern am Wogendroma geguckt. Und da haben wir alles Neue ein bisschen angeschaut und die Kulturen bei uns da rum. Und da war sie nur einige Bauern im Hintergrund, was ich da so gehört habe, den Stiegler sei war aber nichts. Ne? Und dann kann man sich jetzt raussuchen, ob das jetzt Mitleid war oder Schadenfreude. Ne? Weil Leute, die was Neues ausprobieren, die sind immer ein bisschen mehr im Fokus, als wie wenn man was Herkömmliches macht.
Das heißt, es gehört auch zu dem Kapitel, ein Bauer sucht seinen Weg?
Ja, und den suchen wir ja heute noch. Es gibt immer wieder nur irgendwas bei den Haselnüssen da, wo wir nicht wissen, ob wir es jetzt richtig machen. Und wenn wir es machen, wir machen es richtig, dann fallen wir nächstes Jahr wieder durch irgendwas auf die Nosen. Also es ist schwierig, diese Kultur anzubauen. Und trotzdem schafft die das, dass wir doch wirklich den Hof drumherum gestalten haben können, dass wir immer wieder auch Führungen machen können. Das sind Sachen, das haben wir vorher nicht am Schirm gehabt. Dass wir Haselnussführungen machen. Da kommen Busse zu uns, schauen den Hof an und dann kriegen sie Kostproben. Da mache ich dann 1,5 Stunden Kabarett draußen am Feld, erzähle, wie das Ganze dann wann ist. Und das ist auch ein neuer Betriebszweig, wo wir früher nicht gedacht haben, dass das irgendwie bei uns auch einmal der Fall sein wird.
Denn trotz allem hat er sich seinen Optimismus immer bewahrt, der Fritz Stiegler, auch wenn er, wie man schon gehört hat, heute einiges an Rückschlägen immer mal wieder verkraften musste in seiner Karriere als Bauer, als Landwirt. Jetzt haben wir eine Hitzewelle nach der anderen gehabt in den letzten Wochen und Monaten mit zum Teil 38 Grad wieder Sonnencreme auf der Haut und in Nürnberg duftet es aber schon wieder nach Weihnachten. Klingt zwar verrückt, aber es ist tatsächlich so, wird schon wieder Lebkuchen gebacken. Da sind ja auch Nüsse drin oder sollten eigentlich gute Nüsse drin sein, oder Herr Stiegler?
Ja, wir haben schon mit der Firma Schmidt schon zusammengearbeitet, haben wir da Nüsse schon hinverkauft, ne? Aber diese Mengen, was die Firma braucht, die können wir in 100 Jahren nicht produzieren. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit, dass das funktioniert. Da müssten also Tausende von Bauern jetzt umstellen und Haselnüsse so bauen. Ne? Also das ist halt ein Prozess, der dauert 10 Jahre, bis man dann wieder in der Trocken reinkommt. Aber das Interesse war wirklich schon relativ da und da muss auch sagen, die Firma hätte damals, wenn das zustande gekommen wäre, auch den Hochpreis gezahlt und hätten die als fränkische Nüsse deklariert. Aber dann ist schon klar damals, als er ums Dreifache teurer geworden. Und dann hat sich das irgendwie zerschlagen, die ganze Woche. Aber wir sind trotzdem in einem guten Verhältnis miteinander. Und das kann ja alles noch kommen, was man ja nicht, was die Zukunft bringt.
Aber billiger wird ja eh nichts gerade, ne?
Naja, schön, im landwirtschaftlichen Bereich kann man immer jammern. Also das ist
bis auf das Schweinefleisch, da gab es ja neulich wieder Proteste, extrem, dass die Preise im Keller sind gerade.
Die Bauern, die Seibauern, denen geht es momentan nicht arg gut. Und wenn ich überlege, was fürs Getreide zahlt wird, trotzdem, dass nicht viel wächst, das ist schon Armutszeugnis. Also da bewegt sich nichts. Und wenn man überlegt, was jetzt momentan im Wirtshaus ein Seidler Bier kostet, wenn man das trinken tut, ne? Und dass die Gästen und das, die Inhaltsstoffe gleich blieben sind, dann passt alles so hin davon nicht ganz richtig zusammen, ne?
Diese Nüsse, um nochmal ganz kurz drauf zurückzukommen, die müssen ja auch irgendwas enthalten, neben dem Geschmack an sich, was wertvoll ist. Nüsse haben recht viel Fett, das weiß ich noch aus dem Unterricht in der Schule, aber sind sie auch gesund tatsächlich?
Also so wird es noch gesagt. Ne, das gibt ja gute Fette und schlechte Fette und die Haselnuss hat schon die guten Fette, ne? Ich habe jetzt wirklich vor einem Jahr ungefähr, hat mich meine Frau jetzt auch nach 50 Jahren fast überredet, dass ich das Vespern aufhören tue. Wir haben immer um 9 Uhr gefespert. Und jetzt tue ich, wenn man im Stall ein bisschen fertig ist, esse ich jetzt ein Müsli, ne?
Okay.
Und mit Haferflocken und Quark und was alles drin ist. Und da kommt ein großer Esslöffel gemahlene Nüsse rein. Und das muss ich sagen, das reguliert im Körper, glaube ich, alles, was bloß zum Regulieren geht.
Ist das Ihre Lieblingsnuss, die Sie so zu sich nehmen, oder gibt es noch ein anderes Gericht?
Ja, wir haben 45 Sorten bei uns
tatsächlich
in der Anlage drin. Also wir können nicht definieren, was für Sorten das wir jetzt gerade drin haben. Also jetzt, wir haben nun mal nachgepflanzt, da können wir jetzt dann schon Sorten rein erarbeiten. Da können wir unsere hallische Riesen dann extra machen. Das ist ja geschmacklich die beste, was es überhaupt gibt. Mhm.
Dann habe ich gelesen, lange Zeller gibt es auch.
Gibt es auch.
Okay.
Geschmacklich eine sehr gute Nuss. Und das, glaube ich, es gibt ja das Kloster Zell, das muss in Unterfranken irgendwo sein. Diese Mönche, die haben die Sorten damals gezüchtet. Das habe ich auch lange nicht gewusst. Ne? Mhm. Und die Sorten, die passt bei uns rein. Also die ist nicht so, die ist nicht arg frostempfindlich, wächst gut. Aber die hat bloß wieder ein einziges Problem, dass das Heidler um den Kern rum beim Rösten nicht gescheit weggeht. Mhm. Das heißt, der Verbraucher will ja immer geleckte Ware haben. Mhm. Ne? Und das schaffen wir mit derer nicht ganz. Also die kommen dann eher als Naturnuss zum Verkaufen. Und dann haben wir wieder andere Sorten, die wo einfach vom Rösten her ein bisschen geeigneter sind. Aber die lange Zelle, da bin ich nach wie vor überzeugt davon, dass das eine Sorten ist, die wo bei uns passt.
Das heißt, gut schmecken und sich gut verarbeiten lassen sind oft zwei Paar Stiefel.
Ja, jede Nuss hat irgendwas, was auch nicht gefällt. Also mir muss immer Kompromisse machen, ne?
Und dann gibt's noch richtiges Haselnussbrauchtum, dass die Haselnuss an das Böse fernhält und das Gute anzieht, sowas. Glauben Sie an sowas auch?
Na, da glaube ich jetzt eher nicht so viel drohen. Ne? Ich weiß, dass da Märchen drüber geht, ne? Mit den drei Haselnüsse.
Für Aschenbrödel zum Beispiel.
Ja, genau, ne? Da haben wir ja schon mal ein Fernsehteam da gehabt, die wo den Film da begleitet haben, der wo ja alle Weihnachten ein paar Mal kommt.
Genau.
Ne? Aber ob die Haselnüsse jetzt da das Gute herbringen, wenn das der Fall wäre, ne, dann hätten wir jetzt ja schon 5-mal einen guten Regen gehabt. Also kann das wirklich vielleicht zusagen, dass die Haselnuss die Regenwolken dann wieder wegtreibt? Ich habe keine Ahnung, was da momentan los ist.
Ich habe auch schon gelesen, dass die Leute als Routengänger unterwegs sind und dann Haselnüsse.
Da haben Haselnüsse genommen, das stimmt. Also zum Wasseradern zogen, da hat mein Vater auch Haselnussruten gehabt. Ne? Mhm. Also scheinbar hat es schon irgendwas Mystisches an sich. Es ist halt eine Kultur, die es bei uns schon immer gibt. Und die Bauern haben sich früher ja auch mit Haselnüsse bewusst da viel mehr ernährt. Der Haselnussstrauch ist ja zum Plätzlersbacken die Nüsse genommen worden dann. Ne? Also da hat Weihnachten, das war ja nicht so, dass man das im Supermarkt kaufen hat können, aber die Haselnuss hat auch eine Bedeutung gehabt.
Und trotzdem, die Ernte ist etwas, was mit Warten zu tun hat. Man kann nicht einfach an den Haselnussstrauch gehen und ihn einfach schütteln und dann fällt alles runter, wie bei den Oliven.
Also der größte Segen, den was wir haben, das ist die Erdanziehungskraft, dass die Nuss runterfällt. Ne? Und wir warten aber auch, bis die ausgereift ist. In der Türkei wird es ja schon viel früher runtergerissen teilweise, weil die Industrie sehnsüchtig auf die Nüsse wart. Ja, und wir lassen es ausreifen. Wir helfen dann schon mal nach, dass wir die Bäume schütteln, denn dass wir nicht nur mal durchfahren müssen. Wir müssen eh 4-mal durchfahren mit der Erntemaschine. Und dann hilft man mal ein bisschen nach. Ne? Aber ansonsten ist das so ein Riesenhexenwerk. Ein Teil von unseren Nüsse, die werden mit Netze geerntet. die Wipper, die Oliven drin, da wo die Hühner drin rumlaufen, da haben wir Netze drin liegen und da wo die Hanglung sind, wo die Maschine nicht so gut hin kann. Und das andere machen wir dann maschinell. Und da haben wir in der Gemeinschaft eine Maschine, da sind wir 7, 8 Bauern bei uns da in Franken rum und das wird mit einem Tiefloader immer hier und her gefahren, ne?
Jetzt haben wir beides schon verwendet im Gespräch. Ist die Haselnuss jetzt ein Strauch oder ein Baum?
Mir kann es als beides jetzt mittlerweile sehen. Also von der Natur her ist ein Strauch, aber es wird mittlerweile die Baumhasel als Unterlage verwendet und da wird die drauf belzt. Die kostet natürlich das Fünffache. Normal kostet so eine Pflanzen um die 3-4 Euro, wenn man die als normale Neupflanzen tut und diese aufbelzen, da legen wir bei 20 Euro.
Rauchbelzen heißt veredeln?
Veredeln.
Im Endeffekt, genau. Ja. Ne?
Das aber es bedeutet aber auch, wenn man die jetzt nicht gescheit gießen tut und kommt nicht mehr nach, das sind halt 20 Euro kaputt, wenn die verdrucken. Bei der anderen sind 3-4 Euro kaputt. Ne?
5000 solcher Pflanzen haben Sie?
Ja.
Plus, minus. Und wie viele Hühner?
1600.
Und das ist auch wichtig, dass die da sind.
Ja, die Hühner erfüllen bei uns ein wenig so eine Funktion, dass die Insektensammler sind. Es gibt ja den Haselnussbohrer, also das ist dieser Rüsselkäfer, der wo die Nuss aussticht. Und der macht uns, so ich würde mal sagen, im Durchschnitt so 15-25% von den Nüsse kaputt.
Das ist der Borkenkäfer, der
Nussbauer. Ja, so ungefähr. Ne, die macht jetzt den Baum nicht kaputt, sondern
die Frucht.
Bloß die Frucht. Und die Hühner haben hier drin, die pickt uns den Schädling dann zum Teil raus. Aber 10 Hektar Fläche, da brauchen wir das Zehnfache an Hühner. Also wir können 3 Hektar mit bedienen, mit unseren Hühnern. Und das andere, da müssen wir mit leben, weil wir halt im Bio-Bereich einfach auch nicht spritzen können. Ne?
Also sind Bionüsse aus Franken.
Ja, das na. Unsere sind Bionüsse. Die, wo wir von den anderen Kollegen zukaufen, das sind konventionelle Nüsse.
Das heißt, die darf man auch nicht vermischen?
Nein, darf man nicht vermischen. Und bei uns im Hofladen verkaufen wir die ja nicht als Bionüsse. Kennen uns aber fast, weil eigentlich auch sehr wenig Pflanzenschutz ist bei den Haselnüsse.
Und ähnlich wie bei den anderen Landwirten, die inzwischen Wurst und Käse und Eier im Automaten verkaufen, bei Ihnen kann man die Nuss-Nougat-Creme auch inzwischen im Automaten kriegen?
Ja. Bei uns hat es ja 2014 gebrannt und dann, da ist ja ganze Hof wegbrennt und ein Gebäude ist stehen geblieben, so also die alte Schmiede bei uns, also ein kleiner Sandstabbau. Und da haben wir diese Schmiede so gelassen, wie es ist. Und dahinter war das Kunstdingerlocher. Und das Kunstdingerlocher, das haben wir jetzt umgebaut. Da wurde jetzt lauter Automaten drin stehen und wo auch die Eier verkauft werden im offenen Verkauf. Und die Automaten, da gibt's halt dann die Produkte, was halt von den Haselnüsse kreiert wird. Ne? Und das passt so wunderbar zusammen. Also das alte mit dem kleinen Museum, was wir haben, und dahinter ist dann das Moderne wieder, ne?
Jetzt haben wir auch über die Rückschläge gesprochen, die Sie teilweise getroffen haben. Und Sie haben jetzt ganz locker gesagt, da hat es bei uns gebrannt, da ist alles im Endeffekt den Bach runtergegangen. Andere würden sagen, es ist Katastrophe, wir hören auf oder wie auch immer. Aber für Sie war das jetzt so gerade nur so ein Nebensatz.
Naja, daher habe ich jetzt vielleicht ein bisschen untertrieben. Ne? Das war schon gravierend damals. Da ist ein Hoftrakt bei uns, also ein Kleinschlepper im Pferdestall gestanden. Und der Stall, der ganze Hof war ja ein Dreiseithof, das war ja alles zusammengehängt. Haus, Stall, quer rüber, Riesenscheune, auf der anderen Seite ein Wirtschaftsgebäude. Oben drüber der Heuboden gewesen und der hat Feuer gefangen im Pferdestall. Und das haben wir da nicht mehr retten können. Also das hat bis aufs Wohnhaus, der Giebel ist auch wegbrennt, der war kaputt. Das Wohnhaus selber war dann nicht kaputt, aber wir haben das auch wegreißen müssen, weil es einfach nicht mehr zusammenpasst hat beim Wiederaufbau. Ne? Also 2 Millionen Schaden ist jetzt kein Klacks. Und 5 Jahre lang Wiederaufbauer.
Wie überlebt man das wirtschaftlich?
Wir haben einen Acker verkauft und wir haben ja Pferdehaltung. Und da haben wir dann schon sehnsüchtig gewartet, dass das Pferdegeld alle Monate reinkommt.
Das war auch so ein Projekt von Ihnen, so ein Experiment, ein Pferdehotel einzurichten.
Ja, quasi. Genau. Das haben wir 96 gemacht. Wir haben erst vor 2 Monaten so eine Stele installiert bei unserer Haselnusshalle. Da hat die Nachbarin und ein paar Freunde mit Laser so Figuren entworfen. Und da stehen 11 Nehmer jetzt drauf. So ein Drehwindspiel ist das. 11 Nehmer, diese Familien, die uns da extrem arg unterstützt haben nach dem Brand.
kleines Dankeschön als
Denkmal. Das ist ein Dankeschön und das hat jetzt bis jetzt gebraucht, bis wir gewusst haben, wie wir das machen. Und jetzt haben wir es durchgebracht jetzt und haben alle eingeladen da. Ne? Das war also ein kleines Fest für uns und haben einfach unsere Dankbarkeit gezeigt. Ich kann mich noch gut erinnern am Brand. Nach dem Brand, am nächsten Früh, war ja kein Stall für die Pferde, nichts mehr da, kein Futter, kein Unterstand. Haben 25 Helfer haben wir da gehabt, die wo dann wieder professorisch für die Pferde auf der Koppel was gemacht haben. Das war Februar, dass wir wieder die Tiere unter Dach gebracht haben. Also da bleibt diese Episode, die bleibt zu fest im Kopf drin hängen, dass man da fast alles was da passiert ist.
BR Heimat, habe die Ehre. Fritz Stiegler ist heute mein Gast, fest in der Heimat verwurzelt, geradlinig und bodenständig, passt schon, dabei aber immer offen für das Ungewöhnliche. 1962 in Fürth geboren, am elterlichen Bauernhof aufgewachsen und Landwirtschaftsmeister von Beruf. Die Eltern haben ihn übrigens nie gefragt, ob er Bauer werden will. Es war einfach so und es war gut so, denn Bauer ist manchmal wirklich der schönste Beruf, sagt Fritz Stiegler. Aus seinem Leben als Landwirt, immer besorgt um die nächste Haselnussernte, erzählt er ungeschönt und unsentimental in seinem neuen Buch. Nach den 11 Uhr Nachrichten geht's bei uns weiter. Würde mich freuen, wenn Sie dann wieder weiter zuhören.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Und die Ehre hat weiterhin Tom Viehweg und mein Gast ist heute Fritz Stiegler, Haselnussbauer aus Gonnersdorf im Landkreis Fürth. Wenn die Arbeit auf dem Hof getan ist, schreibt Fritz Stiegler Bücher und Liedertexte für Musicals. Sein neuestes Buch heißt schlicht Verdammt harte Nüsse. Ein Bauer sucht seinen Weg. Wir sprechen über das Buch, wie man es schreibt, wenn man gleichzeitig auch noch einen Bauernhof zu bewirtschaften hat und ob es tatsächlich so etwas wie die Autobiografie von Fritz Stiegler ist. Schön, dass Sie eine weitere Stunde mit dabei sind. Und dem Fritz sein neues Buch, das haben wir hier auch liegen. Fritz Stiegler, Verdammt harte Nüsse. Ein Bauer sucht seinen Weg. Erschienen im Volk Verlag in München. Oft sagt ja der Verleger, Mensch, du hast da schönes Buch geschrieben, aber der Titel, der muss noch ein wenig griffiger sein. Wie war das hier? Verdammt harte Nüsse. Passt natürlich sehr gut zu dem, was Sie in Ihrem ganzen Leben bis heute tun. War das die Idee vom Verleger oder haben Sie gesagt, so muss mein Buch heißen und so hieß es dann auch?
Also harte Nüsse, diese Idee stammt von meiner Lektorin. Das ist die Marion Vogt gewesen. Mhm. Das hat die so mal im Raum geschmissen. Und dann habe ich noch lange überlegt, mir war das ein bisschen zu einfach, ne? Harte Nüsse. Und dann ist mir irgendwann am Acker, ist das passiert, dann das verdammt noch eingefallen dazu. Und da waren wir jetzt alle auf einen Schluch zufrieden. Das ist weit selten, dass sowas so schnell geht, ne?
Das denke ich mir. Haben die Lektoren da viel zu sagen eigentlich, wenn man so einen Text abgibt und dann vielleicht wieder zurückgekriegt hat und der ist dann lektoriert, dass man kaum mehr wiedererkennt?
Nein, also wir erkennen den Text wieder. Die Lektoren haben die Aufgabe, dass die ganze Woche geschliffen wird, dass das in eine gute Richtung geht. Es wird da manches umgestellt. Und als Autor muss man relativ schnell lernen, dass man sich verabschiedet von Sachen, die zu lang sind. Mhm. Das kennen Sie als Moderator wahrscheinlich auch.
In der Kürze liegt die Würze.
Ganz genau. Genau.
Und wenn man es kürzer macht, wird es in der Regel besser.
Genau. Es gibt da so ein Zeitlimit im Theaterbereich. Das sind maximal 2 Stunden. Länger darf es nicht dauern. Ne? Weil irgendwann schalten die Leute dann ab.
Die Burgfestspiele Karolsburg, da sind Sie auch künstlerisch tätig, nicht als Autor, sondern als jemand, der ja ein Libretto schreibt. Das ist ja schon nochmal was anderes als ein Buch oder ein kurzer Text oder ein Gedicht. Ein Libretto für ein Musical.
Also ich brauche mir manchmal mit so einem Libretto fürs Musical ein bisschen ärger als wie fürs Buch. Beim Buch, da kann ich ausschweifen, da kann ich meine Gedanken einbringen und beim Musical, da muss ich komprimieren. Da muss ich schauen, dass die Handlung stringent durchmarschiert. Das muss ich zwar beim Buch auch, aber nicht so extrem. Da muss ich dann auf die Darsteller achten, dass man die Leute unterbringen, dass man die Sänger zum Teil, die einen kennen gut singen, die wo man jetzt vorstellen kann, die wo da mitspielen, die anderen kennen nicht so gut singen, für die brauche ich wieder andere Rollen da drinnen. Also es ist schon eine andere Hausnummer, so ein Libretto für die Dinge zu schreiben, für so ein Musical. Aber ein Buch, wenn ich ein Buch schreibe, da habe ich 3-4 Jahre dran, bis ich das durch habe. Und ich schreibe das 50 Mal. Also ich habe das nicht gelernt, das Schreiben, das muss ich ganz offen sagen. Und mit jedem Feinschliff, wo ich mache, wird es dann flüssiger und wird schöner. Und dann kommen wir wieder zu den Lektoren. Die geben dann schon sehr kluge Hinweise, wie in was für Richtung das gehen soll, was raus muss, was nicht raus muss, wo was rein muss. Ne? Es ist ein Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit den Leuten. Und mir profitiert extrem davon, wenn man sich dem nicht verschließt. Es gibt ja Autoren, die das nicht zulassen, also da, wo es immer Kampf gibt, ne? Das habe ich auch schon mitgekriegt. Also zu denen erzähle ich nicht. Mhm. Wenn ich merke, dass das nicht gut ist, dann bin ich da meistens kompromissbereit. Aber es gibt natürlich aber auch Sachen, die boxe ich dann auch durch, da wo ich wirklich überzeugt bin, dass das drin sein muss.
Und schreiben Sie mit der Hand oder schreiben Sie schon am Computer?
Das allererste Buch, wo ich geschrieben habe, diese Valentina, damals der erste Roman, das war alles handschriftlich. Und das, wenn ich schreibe, handschriftlich schreibe, dann schreibe ich und dann gefällt es mir nicht. Dann lese ich es durch, dann wird durchgestrichen, dann der Satz drunter geschrieben und dann irgendwann war ich so weit, dass ich dann mit Striche gearbeitet habe und nach unten und mit Pfeile und dann irgendwann mit Farben. Und dass ich mich hinter vorne mal auskennt habe. Und das ganze Manuskript mit 300 handgeschriebene Seiten, das habe ich da meinen großen Sohn, den Thomas, gegeben, dass der das am Computer abdruckt. Ein Zehnerl, habe ich gesagt, kriegst du dafür. Ne?
Pro Zeile oder pro Seite? Oder?
Pro Seite. Okay. Er hat es aus Mitleid gemacht. Ne? Ja. Und dann hat er das reingeschrieben, aber da habe ich auch nur 30 Seiten braun können. Und dann habe ich das Schreibmaschinen-Schreiben selber gelernt. Hab das Schreibprogramm ein bisschen gelernt. Und dann ist das aber eine gravierende Vereinfachung gewesen. Und das hat mir auch wieder gut getan, das ganze Nummer schreiben zu müssen. Und so ist ein Buch, wird es immer besser.
Wer ist Ihr schärfster, Ihr erster Kritiker? Wer darf, wenn Sie was geschrieben haben, als erster drüber lesen?
Also meiner Frau darf ich es eher nicht geben, weil die ist mir zu kritisch. Ne? Die erste, das ist dann schon die Lektorin. Mhm. Und dann gibt es am Anfang aber auch nicht denen, die wo recht kritisch sind, sondern da brauche ich oft den Mut und Zuspruch. Da wo ich weiß, da kommt ein Lob. Ne? Das braucht man ein bisschen dazu, dass was schiebern kann. Mhm. Ne? Und dann, wenn das verarbeitet ist, dann kommt es schon dann zu die schärferen Leute.
Jetzt ist es ja nicht selten so, dass ein Roman, selbst eine Biografie, oft mit einer Ortsbeschreibung beginnt, mit der Charakterisierung der Landschaft, um einfach dem Leser in dieses, ja man sagt heute, Setting hineinzuziehen, also den Spielort zu beschreiben. Bei Ihnen sind es zunächst einmal, wenn man reinliest, die ersten Seiten sind es Gedanken eines Frühaufstehers.
Ja, als erstes beschreibe ich einmal eine schlaflose Nacht. Da, wo ich mein Rollo nicht zumache, mit der Hoffnung, dass die Wolken bleiben. Mhm. Ne, weil das sind diese Spätfröste, die wo wir im März, April haben und die wo uns die Nuss an dem wieder kaputt machen. Und selbst ertappe ich mich dann dabei, dass ich mich auf die andere Seite rüberlege vom Bett, dass der Blick immer wieder rüber wandert, ist der Sternenhimmel da oder sind Wolken da? Wenn Wolken da sind, dann weiß ich, da ist der Frost nicht da. Und wenn die Sterne kommen, dann weiß ich, dann wird es gefrieren und dann kann ich nicht mehr einschlafen. Ne? Und diese Nacht, die beschreibe ich als allererstes. Das ist für mich der Einstieg da drin, aber das ist das, was uns von den Nüsse her am allermeisten ausbremst hat bis jetzt.
Das heißt, die berühmten Bauernregeln, denen vertrauen Sie auch nicht?
Naja, Bauernregeln, die werden das schon auch in die Richtung ein bisschen sehen, wenn es früh hell wird, dass dann es kälter als wenn es bewegt ist. Also da gibt es mit Sicherheit eine Bauernregel drüber, die weiß ich jetzt natürlich nicht. Das
sind schon Weisheiten, die sich über die Jahrhunderte einfach als wahr erwiesen haben.
Das hat sich erhalten und wenn es abend hell wird, dann kann man schon sagen, wenn es ein prächtiger Sonnenuntergang ist im März, dann kann ich danach gehen, dass dann über Nacht kalt wird.
Und dann geht's im Buch nicht idyllisch los mit der Beschreibung eines schönen Bauernhofs und eines Gehöfts in Gonnersdorf, gelegen im Rangau zwischen Nürnberg und der Frankenhöhe, sondern das Szenario ist Cadolzburg, das Büro eines Notars. Und wie wir schon kurz anklingen haben lassen, da ging's ganz schön zur Sache erstmal. So beginnt das Buch.
Ja, das war diese Episode, da wo wir so hintereinander gekommen sind, da wo uns der Notar zweimal ausgeschmissen hat, damals. Das hat sich übrigens vor 2 Jahren haben wir jetzt wieder übergeben. Ne? Also jetzt hat der
Generationswechsel, zweiter
Teil. Der Martin und seine Frau den Hof jetzt gekriegt. Mhm. Und da waren wir 2,5 Stunden im gleichen Notarszimmer drin gehockt. Wo ich glaube, da waren nur die gleichen Fenster drinnen. Da hat sich in den 40, 50 Jahren von meinem Gefühl her nichts verändert da drinnen. Ne? Bloß, dass die Notare andere waren.
Und Sie waren versöhnlicher drauf als Ihre Mutter
also
damals.
Also ich bin in den 2,5 Stunden 3-mal eingeschlafen.
Das klingt nach Harmonie.
Das klingt nach Harmonie. Und es ist eine andere Zeit, wie mein Großvater von den Erzählungen den Hof an meine Eltern übergeben hat, als um Bratwäsch gegangen. Was alle Wochen der Übergebende den Übernehmer, als er für Niesbrauch da lesen muss, wie viel Bratwäsch, wie viel Brat, wie viel Streichhölzli, wie viel Körb Holz, dass der haben muss.
Also in Naturalien wurde
Naturalien,
das quasi
gemacht. Das war damals wichtig. Bei meinen Eltern ist er darum gegangen, wie das Haus, was für Zimmer, dass meine Mutter haben darf hinten nach und was meine Schwester haben muss und diese Sachen. Und bei uns ist das alles eigentlich ganz anders geregelt worden. Wir haben jetzt im Prinzip den ganzen Hof übergeben, auch in dem Vertrauen, dass wir auskommen miteinander.
Und die Wohnsituation, man spricht ja dann immer vom Austrag oder Austragstüble oder wie nennt man den? Man sagt auch, das ist der Altbauer oder da gibt es verschiedene Bezeichnungen oder Aussitzer.
Das haben wir nur rechtzeitig lösen können und zwar im Jahr 2005 damals. Da habe ich den Herzenswunsch damals von meiner Frau erfüllt und da haben wir sie im Garten hinten ein kleines Holzhäuslein gebaut. Und das ist jetzt im Prinzip eigentlich unsere Austragswohnung und damit haben wir so viel entschärfen können, weil alt und jung hat in einem Haus drin nichts verloren, das ist kein Trend, ne? Wenn man mal streitend und dann das passiert auch bei uns, das am nächsten Tag ist das wieder vergessen, wenn man abends seine getrennte Wege geht. Wenn die Leute im Haus beieinander hocken, dann ist das nicht vergessen. Und es ist viel, viel besser gewesen. Ich hätte es viel eher machen sollen damals. Aber den Kompromiss, den haben wir, dass das mit dem Holzhaus, da haben wir einen kleinen Kompromiss von meiner Frau abgedungen.
Ne, Holzhaus bauen war der große Wunsch?
Das war der große Wunsch. Aber ich habe zu ihr gesagt, ich hätte einen kleinen Wunsch für dir, eine kleine Gegenleistung haben, und zwar, dass ich einmal am Kilimandscharo auf darf. Ne?
Das war der Deal, wie das man heute so sagt.
Das war der Deal, ganz genau. Und dieser Herzenswunsch, der ist mir von Herzen erfüllt worden, dass ich das da machen habe können. Da war ich dann 4 Wochen in Afrika, in Tansania. Und das war einfach ein perfekte Zeit.
So alt ist er jetzt zwar noch nicht, der Fritz Stiegler, aber wir haben gerade über so eine Station im Leben gesprochen, wo man dann zurücktritt, wo man die junge Generation ranlässt, wo man auch sich einigt, wie man auf so einem Bauernhof, auf einem landwirtschaftlichen Anwesen weiter zusammenlebt. Und die perfekte Zeit, haben Sie vorhin gesagt, war die Zeit, wo Sie diesen Deal geschlossen haben mit Ihrer Frau Sieglinde, ein Holzhaus. Und dafür lässt sie sich darauf ein, dass Sie nach Afrika fahren, vermutlich ohne Ihre Frau, und dort den Kilimandscharo besteigen. Das klingt jetzt so wie eigentlich aus dem Film, aber das war Realität. Das war Ihr großer Kinderwunsch eigentlich schon, oder?
Ja, ich bin mit Berge aufgewachsen, ne?
Ihr Vater war großer Bergsteiger erstmal, aber nicht in Afrika, erstmal in der Fränkischen Schweiz.
In der Fränkischen Schweiz hat mein Vater angefangen. Der hat damals was gemacht, oder wo ich heute noch in den Kopf schütteln muss, weil es da überhaupt nicht gegeben hat bei Bauern, dass ein Bauer klettern tut. Und der hat dann, die haben aber relativ früh in die 60er Jahre, sind die schon Wochen in Urlaub gefahren, alle Jahre. Ne? Und da haben die einen Bergführer gemietet drunten, also in die Dolomiten gewesen, im Wilden Kaiser. Und da hat er alle Jahre eigentlich schon teilweise schwerere Touren gemacht. Und da haben meine Großmutter, die haben das nicht wissen dürfen, die haben ja da geschimpft, das ist ja unmöglich gewesen. Und da haben sie dann denen immer vorgaukelt, dass halt Almbesuche machen und solche Sachen. Ne?
Und da waren Sie schon dabei?
Nein, da war ich nicht dabei. Also da war ich ja nur ein kleiner Bub. In den 70er Jahren, da haben wir einen Stall machen müssen. Ne?
Da hatten Sie sturmfrei, aber gleichzeitig mussten Sie die Arbeit natürlich
übernehmen. Ja, ganz genau. Meine Schwester hat das machen müssen, die ist 5 Jahre älter wie ich. Und mit meiner Schwester dann, wie ich dann älter geworden bin, dann habe ich das gemacht. Also ich habe dann mit 13, 14 Jahren habe ich dann den Stall komplett allein gemacht mit meiner Großmutter. Ne? Also gemolken und das Futter alles geholt. Und das war dann eine schöne Zeit, dann, wenn die dann einmal wieder fort waren. Aber das, was ich sehr gern gemacht habe in der Jugendzeit, ist im Dorf, wir haben Fußball gespielt, jeden Tag. Und in Vereinen war ich der Einzige vom Dorf, der wo da nicht rein durfte, ne? Da war der Vereinsvorstand, da und hat mein Vater zweimal gesagt, das ist ein guter Fußballer, lässt ihn in den Verein. Und der Vater hat gesagt, na, da ist er bloß verletzt, wenn er Fußballen geht. Und dann ist er, die Arbeit muss ja auch nicht machen. Ne? Also das war die Begründung, dass ich nicht dürft habe. Und das war für mich schlimm, weil der Trainer in der Zeit, der hat sein, das war sehr nur gut, sein C-Kadett gehabt, der hat da 8 bis 12 Kinder reingepackt in sein Auto. Ne? Mhm. Und hat die geholt vom Acker, mein Nachbarsboom, den hat er vom Kartoffelacker geholt und hat ihn wieder am Kartoffelacker ab, wenn Training war, und dann wieder hergefahren. Ne? Das, da war kein Taxiunternehmen da, wie jetzt das heutzutage ist, dass die Mütter die Kinder da reinfahren müssen.
Das
wieder
Elterntaxi.
Ja, genau. Die, da waren 12 Kinder im Auto drin. Und ich war der Einzige, der nicht rein dürft hat. Und das, was ich heute, da wo ich immer nur rumkiefen muss, warum hat er mich dann auf Klettern mitgenommen? Ne? Also wir sind dann jeden zweiten Sonntag, ist meine Mutter immer mitgegangen, meine Schwester, mein Vater und zwar ein Freund. Meine Mutter hat dann immer die Bratwurstspitzen zusammengepackt und auch selber backen das Bauernbrot. Die hat sich fürs Essen ein wenig gesorgt. Und wir haben dann geklettert in der Fränkischen. Ne? Und da hat sich mein Vater die Ausrüstung gekauft, also Bergsaal und Klettergurt und alles, was man halt braucht, die gescheiten Schuhe dazu und einen schönen Rucksack. Und wenn wir fortgefahren sind, dann ist der Rucksack jedes Mal vom hinteren Fernsehschrank ganz hinten im Eck rausgeholt worden, früh, wenn es noch finster war, wenn die Oma noch nicht aufgestanden war und dann abends klammheilig wieder hinter den Fernsehschrank versteckt worden. Also unsere Ausrüstung hat die Oma nicht mitgekriegt, dass wir sowas haben. Ne?
Das musste geheim bleiben.
Genau, und dann haben wir dann 76, da war ich dann 40 Jahre alt, die erste Gebirgstour gemacht im Wilden Kaiser, Kopftalgrad, dritter Schwierigkeitsgrad, eigentlich eine anspruchsvolle Tour. Und da habe ich erstmal eine furchtbare Angst gehabt. Da, wenn mein Vater gesichert hat, er hat mich dann mit dem Seil nachgezogen, wenn das Seil nicht richtig gespannt hat, da habe ich geschrien, da drin, Zug, Zug. Und das war so noch wie heute, an so einem Vorgipfel waren andere Bergsteiger drum und die haben dann meinen Vater gefragt, wo da der Bohof ist. Ne?
Wo der Bahnhof ist, wo der Zug kommt, ja. Den sie dauernd ja. Im Mund führen.
Und das Jahr drauf, 77, waren wir dann an der kleinen Halt Nordwestmann, da war ich 15 Jahre alt, 17. Juni 77, werde ich nie vergessen, sind wir um 3:30 eingestiegen, es war eigentlich eine schwerere Tour, muss ich sagen, haben den Einstieg ewig nicht gefunden, sind Mittwoch erst in der Hälfte der Wand drinnen gewesen und um 9 Uhr waren wir am Gipfel und haben nichts zum Trinken gehabt. Da hat es 30 Grad gehabt. Also ich habe noch nie so einen Durst gehabt wie da. Und um 9 Uhr abends ist dann ein Gewitter gekommen. Und da habe ich dann im Rucksack, da haben die mir Steicheisen rein und Eisbügel, was wir nie braucht hätten im Wilden Kaiser. Und dann hat es zum Sommer angefangen hinten drinnen. Und da sind mir die Haare aufgestanden und da habe ich meinen Vater damals gefragt, ob da Websen da oben sind. Ne? Also das hat sich elektrisch
die dermaßen... Die statische Aufladung
ja,
quasi.
Genau. Ja, genau. Und dann sind wir dann schleunigst vom Gipfel runter und dann ist dunkel geworden, ist auch wieder gekommen.
Sie wären der Blitzableiter gewesen quasi.
Wären wir gewesen und dann ist das Gewitter vorbeizogen und da war es aber schlagartig finster. Und dann haben wir beim Abstieg bivakieren müssen, also in einer so Steilwand drinnen, haben nichts gesehen, wo wir da sind. Da war so eine Nische drinnen, da waren wir zu fünft nebeneinander gestanden, meine Schwester war, und dann hat es bing, bing, bing gemacht. Und da ist ein Schnapsgläsler voll Wasser, alle halbe Stunde ein halbes Schnapsgläsler voll waren. Und das haben wir zu fünft da halt so einen furchtbaren Durst haben wir gehabt.
Wahnsinn.
Und das war aber so schön, weil da die Elmsfeuer überall anzünden worden sind. Da haben wir in die Berge überall diese Feuer geleuchtet. Und um 12 Uhr ist dann schlagartig wieder dunkel geworden, stockfinster geworden, ein Gewitterschlag gekommen. Und dann hat es gekränkt, was bloß rohgegangen ist. Der Durst war sofort weg. Und dann haben wir, ist bei uns, hat sich das Wasser gesammelt, ist das Wasser hin ins Knacknei, unten ist wieder raus. Und dann haben wir von 12:30 rum bis um 16:30, bis dann hell geworden ist, bis wir gar absteigen haben können, gefroren. Also da ist dann kalt geworden, da ist ein eiskalter Wind gekommen. Werde ich nie vergessen, diese Tour da drunten. Und dann sind wir auf die Hidden untergekommen, da hat uns der Hiddenwirt beobachtet. Der hat uns mit dem Feldstecher gesehen, dass wir am Gipfel waren, sonst hätte er die Bergwacht geholt. Und bei den rotkarierten Bergwanderern, das war damals Mode, diese schwarzen Strümpf, rotkariert hemmert und schwarze Kniebundhosen. Da waren wir die Helden und die Kletterer, die haben uns alle ausgelacht. Und da hat sich mein Vater so recht geschämt und dann hat er mich gleich das Jahr, in dem Jahr noch mit dem Alpenverein auf einen Kletterkurs geschickt. Da war ich dann auf der Gruddenhütte eine Woche und da habe ich dann die Seilbergung gelernt und habe alles, eigentlich das Vorstein gelernt und dann sind nur mal ein paar so Kurse gekommen. Und dann ist irgendwann das Matterhorn gekommen und der Mont Blanc gekommen und.
Ja, unglaublich.
Und dann, ja, und dann haben wir schwerere Touren gemacht im Wilden Kaiser, ne? Aber trotzdem, die Berge sind nach wie vor meine Leidenschaft blieben, ne? Jetzt, wir gehen jetzt alle Jahre jetzt mittlerweile wieder, machen wir ein bisschen schwerere Klettersteiche mit einem Freund. Und, da kann ich mich jetzt ein wenig ausleben und meine Frau, die macht halt dann ein wenig Wellness.
Aber irgendwann haben Sie in sich gespürt, ich will davon erzählen, ich möchte anderen davon berichten.
Der erste Auto ist bei mir geweckt worden in der Schulzeit. Ich habe da eigentlich schon ein wenig so ein traumatisches Erlebnis gehabt, also ich glaube, dass das die vierte Klasse damals war. Und als bei uns ist ja Kuhstall und Wohnhaus nebeneinander gewesen, im Heizraum hat meine Mutter die Wäsche druckend. Immer trocken da drinnen, außer im Sommer. Und da sind drei Düfte zusammengekommen. Das ist Kuhstall gewesen, das ist Holz gewesen, verbrenntes Holz und Ariel, ne? Mit dem, was halt gewaschen hat.
Das Waschmittel, ja.
Und diesen Duft habe ich in die Schulmieten eingetragen. Und das ist alles gut gegangen, hat keinen Menschen interessiert, bis die Religionslehrerin damals hinter mir rumgeschnüffelt hat und hat vor der ganzen Klasse gesagt, dass ich stink und ob ich mich nicht wasche. Und ob ich früh in den Stall muss und ob meine Mutter nicht wäscht. Und seitdem, da war ich dann 4-5 Jahre lang, also der pure Außenseiter in der Schule. Hm. Ja, und dann habe ich das.
Der Bauernstinker.
Der Bauernstinker, genau. Ich war dann im Bus immer der Letzte, wo eingestiegen ist, dass ich also nicht zwischendrin hocken haben müssen. Das hat sich alles gegeben dann. Ne? Also da droh ich kann mehr irgendwas nach. Das war für mich eine reife Zeit.
Und Ihre Mutter war ratlos, weil die konnte eigentlich keinen Dreck, keinen Schmutz ertragen. Ach,
die haben das nicht mehr gerochen. Ne, wie ich das daheim gesagt habe, dass die Lehrerin sagt, dass meine Kleider stinken. Da waren sie nebeneinander gestanden. Meine Mutter und meine Großmutter haben das an die Nosen hingehalten. Und meine Mutter hat gesagt, ich schmeck nichts. Es ist auch nichts gemacht worden. Ich habe dann irgendwann mein Zeug selber nur mal gewaschen, ne, im Gustroma. Und habe das Deo von meiner Schwester benutzt dann, ne. Aber dann ist das Kind schon lange im Brunner drinnen gewesen. Da waren wir abgestempelt und dann hast du fast keine Chance, nicht da rauszukommen. Das ist ganz, ganz schwer. Und das ist für mich die Botschaft nicht, dass ich jetzt da Mitleid erregen will, was ich dort erlebt habe, sondern mir geht es darum, dass die Eltern und Lehrer wachsam sein müssen, wenn Kinder auffällig werden, wenn irgendwas ist. Und auffällig bin ich dadurch geworden, dass ich meine Zeichnisse durchgehen. Vorgestern habe ich mir so geschaut, immer drinnen gestanden ist, der ruhige Schüler könnte etwas mehr aus sich herausgehen. Also ich habe mich abgeschottet. Und trotzdem, jetzt auf Ihre Frage dazu kommen, eine Situation hat es einmal gegeben, da habe ich dieses Trauma am Berg, dieses Erlebnis auf der kleinen Halt verarbeiten wollen mit einem Vortrag. Also in dem Moment war ich das allererste Mal in meinem Leben Autor, habe mich gemeldet beim Schullehrer, habe mich getraut, dass ich meine Geschichte vom Urlaub erzähle. Ne? Und dann ist mir damals der Klassensprecher übers Maul gefahren und ich soll gefälligst Hochdeutsch reden, wenn ich da was will. Und dann ist das alles unter den Tischen unterkehrt worden. Und dann hat dieser Wunsch, Autor zu sein, eigentlich bis 2010, 12 rum braucht, bis das soweit worden ist.
In seinem neuen Buch »Verdammt harte Nüsse« beschreibt Fritz Stiegler aus Gonnersdorf in Mittelfranken seinen Weg, seinen bäuerlichen Weg, aber auch seinen Weg ins Leben und durchs Leben. Wir haben vorhin schon gehört, es gab ein paar Monate an der Landwirtschaftsschule, die haben gereicht dann, um aus dem Außenseiter, dem Mauerblümchen, eine Kletterrose zu machen, wie Sie schreiben im Buch, also raus aus dem Schattendasein. Das war zunächst mal so als Mundartdichter im Bierzelt, das waren auch so Anfänge, oder? Von ja. Vom literarischem Schaffen des Fritz Stiegler.
Da habe ich im Radio mal einen Mundartdichter gehört, das war Oberbayer. Und das hat mir gefallen. Und dann habe ich mein erstes Mundartgedicht gemacht in der Berufsschule drinnen. Und da haben wir ja eigentlich einen ganz neuen gleichen Lehrer gehabt. Das war stinklangweilig da drin. Und dann, bevor das man kaddelt und Blödsinn macht, habe ich gesagt, jetzt mache ich selber einmal ein Mundartgedicht. Habe das meine Schulkameraden vorgelesen und es hat Anklang gefunden und dann macht man da die Les Nächste und hat sich das ein wenig rumgesprochen. Da hat der Feuerwehrkommandant von Steinbach auch mich gefragt, ob ich da mal vorlesen will auf der Kerba. Waren 600 Leute im Bierzelt drin geguckt, habe das Gedicht dann vorgelesen und da haben die Leute natürlich gemeint, Mundartdichter, das sind lauter alte, bärtige Leute, ne? Und jetzt kommt da so ein 20-Jähriger daher. Und dann ist das schon gut angekommen, ne?
Das war schon richtig Kabarett, ja. So ein bisschen Comedy, würde man heute
ja
sagen.
Ja, sagen wir mal so, ich würde das jetzt nicht mehr vorlesen. Ne? Das waren einfach die Anfänge und dann versucht man die Leute auch zum Lachen zu bringen. Den Tiefgang, was ich jetzt auch eher in meinen Büchern drin habe und in die Musicals, das... Da habe ich das eigentlich schon abgelegt jetzt.
Da waren Sie zeitweilig unterwegs als Bauer, als Dichter und auch als Buchhändler in eigener Sache.
Ja, genau. Ja, das war im Eigenverlag. Und ich muss sagen, mit meinem ersten und meinem zweiten Buch, da ist dann einmal wirklich einmal der Haiwender gekauft worden. Da habe ich dann schon ein bisschen auch was verdient. Ne?
Okay.
Ja, es hat zwar immer Jahre gedauert, bis ich alle Bücher losgebracht habe, bis ich dann mein Konto auf der Sparkasse plündert habe. Habe das vorfinanziert und durch Lesungen und sowas habe ich mir das Geld wieder reingeholt. Da ist das nächste Buch gemacht worden und irgendwann ist einmal ein bisschen was übrig geblieben und dann ist eine Maschine gekauft worden.
Ja. Wo haben Sie die Zeit und die Muße auch gefunden, sich dann Gedanken zu machen, neben Ihrer landwirtschaftlichen Arbeit, über so eine Buchidee oder ein Buchprojekt?
Also diese Ideen kommen mir am Acker oft.
Tatsächlich?
Ja. Ich brauche die Landwirtschaft, ich brauche das Umfeld, ich brauche die Natur, ich brauche die Vögel, die zwitschern, ich brauche die Sonne, ich brauche die Blätter, die grünen Blätter, ich brauche das Frühjahr, das, wo mir warm macht, die ersten Sonnenstrahlen, dass ich auch gut schreiben kann.
Im Herzen der Bauer.
Ganz genau, da kann ich die Natur beschreiben, da kann ich mein Umfeld beschreiben, mit wenn ich es auch selber gespür und erlebe. Ne? Und da fallen dann viele Geschichten ein. Und da muss ich aber auch noch dazu sagen, meine Kindheit, nicht in der Schule, sondern daheim, das war Abenteuerspielplatz. Im Heuboden mit den ganzen Dorfkindern zusammen. Wir haben keinen Kindergarten gebraucht, weil wir alles gehabt haben. Und dann habe ich eine Frau gehabt, die hat bei uns immer Eier geholt. Aus Kadolzburg. Und die hat mir alle Wochen die Fix- und Foxy-Heftle mitgebracht, derer ihr Kinder nicht mehr gelesen haben, also die gebrauchten Hefte. Und diese Frau, das ist die wichtigste Frau in meinem Leben geworden, weil da habe ich sehnsüchtig drauf geworden. Meine Eltern haben mir die Hefte nicht gekauft.
Comics lesen war ja irgendwie halt auch damals noch verrufen.
Will ich nicht einmal sagen, vielleicht von die Alten her, aber für mich war das Inspiration. Diese Geschichten, das war ganz wertvoll. Und dann sind irgendwann aber auch die griechischen Heldensagen dazu gekommen, wo ich dann gelesen habe, das, wo mich dann unheimlich interessiert hat. Und dann irgendwann im Westen nichts Neues, als ganz junger Bosch, dass ich auch anspruchsvolle Literatur gelesen habe. Und dann sind wir ja daheim immer beim Vespern bombardiert worden von meinen Großeltern, von den Eltern mit den Erzählungen aus dem Krieg. Bei uns war ja ein französischer Kriegsgefangener da, der wo da versteckt worden ist in den letzten Kriegstage im Hof. Und das war immer Inspiration zu der Valentina damals, zu dem ersten Roman. Zum Heiner habe ich diese Sachen mit eingebaut.
Auch ein Buch von Ihnen,
Heiner? Ja, genau. Und dann aber auch zu den Musicals. Und die Mademoiselle Marie, das war ja damals eigentlich schon 2015 unser Erfolgsmusical. Voriges Jahr haben wir es wieder aufgelegt gehabt, haben alles wieder voll gehabt. Und ein Buch zu schreiben, ein Musical zu schreiben, da wo man Nazi-Zeit verarbeitet und die Geschichten von Oratur, was da passiert ist, das war eigentlich die größte Herausforderung, was ich je gemacht habe.
Ein Massaker in Frankreich damals, begangen von Nazi-Deutschland.
Ganz genau.
Und das haben Sie auf die Bühne gebracht?
Also wir haben Bauchweh gehabt am Anfang. Ich habe damals mit dem Landrat ein Gespräch gehabt, da waren auch unser Pfarrer dabei. Die haben mir alle abgeraten, dieses Oratur beim besten Willen nicht auf die Bühne zu bringen. Und da sind drei Sachen zusammengekommen in dem Musical. Das eine war das Schicksal von den französischen Kriegsgefangenen, die bei uns da waren, und aber auch von den deutschen Kriegsgefangenen in Russland drüben. Und die Erzählungen von meiner Mutter. Ich habe ja einen Stoff gebraucht, der das Ganze ein bisschen auch wieder lockerer macht. Die Tomatengeschichten, dass man die ersten Tomaten holen muss im Gärtler und sowas habe ich dann, als in dem Stück da immer rauf und runter gehen lassen, Berg und Tal. Die Leute haben greiner können und haben lachen können da drinnen, aber das Frankreich, war schon eine ganz große Herausforderung. Und das ist am Anfang nicht gut angekommen. Mhm. Ne, wir haben eine Dolmetscherin gehabt, die ist in der Nähe von Oratur geboren worden und die ist auf Karlsburg hergeheiratet. Und dann habe ich derer die Idee erst einmal übersetzen lassen und habe das dem Gemeinderat da drunten vorgestellt.
Dem französischen
Vorratur. Mhm. Und da gibt's diesen Zeitzeugen, den Robert Hebras. Und der hat es natürlich, die haben das am Anfang eigentlich eher abgelehnt. Dann habe ich einen Brief geschrieben nochmal und den hat ich dann übersetzt, was mich eigentlich bewegt, mir das ehrlich die Vergangenheit von uns in das Musical reinbringen will. Und dann sind sie neugierig geworden und haben dann zugesagt. Und dann ist die Delegation 2015 gekommen, da waren so begeistert, dass sie uns eingeladen haben nach Frankreich, dass wir es zweimal in Oratur an Ort und Stelle drinnen spielen. Mhm. Und das war natürlich für uns auch als große Glück war, der Komponist, der Matthias Lange, hat halt auch wirklich eine eingehende, wunderschöne Musik dazu komponiert. Dann haben wir die Choreografin gehabt, die Kathleen Bengs und Jan Bodinski als Regisseur. Mhm. Und das Zusammenspiel, da haben wir die ganzen Amateure, die da mitgespielt haben, das ist eigentlich unser größtes Pfund gewesen, dass die Schauspieler einfach wirklich gut waren.
Und weil es ein Musical war, natürlich auch hervorragende Musiker das eingespielt haben.
Ja, der Matthias hat es vor die Nürnberger Symphoniker einspielen lassen. Und das ist natürlich durch die Haut gegangen. Und auch der Dieter Wolf hat einen Teil von der Musik eingespielt. Ne? Mhm. Und so ein Pfund zu haben, also solche namhaften Komponisten. Und aber da ist unser Matthias Lange nicht abgefallen. Also der hat das schon wirklich sehr, mhm, sehr, sehr gut gemacht.
Also kein Musical einfach zur Volksbelustigung, sondern
nein.
Sie haben zwei Sachen dort miteinander vermischt. Einerseits Vergangenheitsbewältigung, die Geschichte,
ja,
und gleichzeitig die Völkerfreundschaft.
Ja, die Völkerfreundschaft. Und dann 2018 haben wir es dann in Oratur zweimal gespielt da drunten. Und es ist auch nicht unbedingt gut angekommen bei allen. Da waren sehr große Vorbehalte da. Da gibt es einen Mörderverein, der wo diese Gedenkstätte verwaltet und betreut. Und das ganze Dorf, das sind ja 1000 Einwohner gewesen, da sind ja 642 Leute umgekommen.
Das war ein Massenmord.
Das war ein Massenmord, in der Kirch teilweise verbrennt. Diese Gebäude stehen ja alle noch so, wie es damals waren. Da steht die Nähmaschine vor der Tür, die rostige, die Stromleitungen sind noch so da. Und dieser Vorsitzende, der war bei der ersten Vorstellung wie versteinert drin gehockt, also die Hände verschränkt. Wir waren an der Seite gehockt. Ich habe da zu meinem Freund gesagt, du, jetzt dauert es nicht mehr lange, geht er. Und dann haben wir aber auch das wirklich so gemacht, dass wir das Stück teilweise auf Französisch übersetzt haben und haben ein paar Lieder auch Französisch gemacht. Also unsere Darsteller haben Französisch auswendig gelernt und haben es dort und dann gespielt. Das war schwer, die ganze Woche. Und beim ersten französischen Lied sind die Hände aufgegangen, sind runtergefallen. Am Schluss hat er unser Darsteller auf der Bühne umarmt. Also, und voriges Jahr haben wir ja dann vor die 35 Partnerschaften vom Bezirk, die haben ja alle eingeladen nach Karlsburg, haben das Ganze nochmal gespielt, sind 24 Delegationen da gewesen.
Alles 700 französische Leute. Orte. Mhm.
Ja, also alles, was die Region da drunten ist. Und da macht der Bezirk eine hervorragende Arbeit mit den Partnerschaften mit Frankreich. Und das ist Völkerverständigung, besser kann man es nicht machen. Und das war für mich, das waren so schöne, großartige Momente, wo wir da gehabt haben.
BR Heimat, habe die Ehre, heute mit meinem Gast Fritz Stiegler und seinem neuen Buch Verdammt harte Nüsse, ein Bauer sucht seinen Weg, also quasi eins auf die Nuss, gab's heute in jeder Hinsicht. Und über harte Nüsse, die er knacken musste in seinem Leben, haben wir auch gesprochen. Ja, und jetzt, Herr Stiegler, auf der Holzbank im Hof sitzen, Däumchen drehen und die Grashalme zählen, die aus den Fugen des Kopfsteinpflasters sprießen. Ist das die Zukunft?
Du wirst nicht nie sagen. Kann ich mir nicht vorstellen. Meine Frau, die macht kein groß war aus Kopfsteinpflaster raus. Das ist rausgerissen, bevor das gräbert. Ne? Ich arbeite gern mit Händen und mache sinnvollere Tätigkeiten, als wie auf dem Bänkler zu hocken. Also nur dort zu hocken und gar nichts zu machen, das schaffe ich nicht. Ne?
In der Regel sagt man, wenn man seine Autobiografie geschrieben hat, dann hat man sein Lebenswerk quasi beendet, vollendet. Ist das das letzte Buch, was wir hier in Händen halten?
Das glaube ich nicht. Jetzt kommt erst einmal ein neues Musical, da arbeite ich momentan dran.
Gott sei Dank.
Wenn das passiert ist, dann gibt es ein neues Buch.
Und das
dann
sehen wir wo und wann? Nächstes Jahr?
Also nächstes Jahr spielen wir in Langenzenn unser Weihnachtsmusical. Das haben wir ja 2012, ich glaube 17 Mal in der Komödie gespielt. Und das wird jetzt in Langenzenn im Kulturhof gespielt. Das legen wir jetzt neu auf. Und 28 gibt es, so wie es ausschaut, ein vollkommen neues Projekt. Also da gehen wir mal in die Tierwelt. Also da wagen wir mal an was ganz was anderes. Und Regisseur habe ich schon überzeugt, die Choreografin ist auch im Boot. Den Komponist müssen wir jetzt nur überzeugen, dass er die Musik dazu macht. Und dann sind wir guter Dinge, dass das einmal eine ganz neue Geschichte wird.
Und dieses aktuelle Buch, Verdammt harte Nüsse, das kann man nicht nur lesen im Volk Verlag bestellen, sondern man kann sie auch mit dem Buch live erleben und ihren Texten.
Ja, ich habe jetzt dann schon natürlich wirklich eine Portion Lesungen. Ich glaube, dass das schon jetzt mittlerweile 10, 15 werden, also das nächste halbe Jahr, über das Jahr hinaus. 2. Oktober sind wir Buchhandlung Belzner in Aibach, 22. Oktober Bücherstube in Zendorf, 30. Oktober Neustadt Buchhandlung Dorn, 17. November Büchermedien in Herzogenaurach, 27. November, das kommen wir jetzt dann in unsere Nähe, VHS Langenzenn, und 12. Dezember VHS Obermittelbach. Und dann, dann habe ich ein paar Dingelspiele noch, eine Lesung, und dann kommt in Kadelsburg noch was, und es hört nicht auf, und ich will auch nicht jammern. Es zwingt mich kein Mensch, dass ich das mache.
Wir drücken die Daumen, dass alles an Projekten gelingt, was geplant ist, und dass Sie Ihren Weg nicht nur suchen, sondern auch tatsächlich an einer Stelle finden oder gefunden haben. Fritz Stiegler, vielen Dank fürs hier gewesen sein.
Sehr gerne. War mir eine Ehre.